freue mich auch, so viele wiederzusehen. Es ist schön, einfach, dass auch die Reihen wieder dicht besetzt sind. Schön, auch, dass die Jugend so zahlreich vertreten ist. Mal schauen, vielleicht kann ich ja den einen oder anderen Schlenker auch an die Jugend richten. Mal schauen. Wir sind das ganze Jahr über schon dabei, das durchzubuchstabieren, was uns als Gemeinde wichtig ist. Und 5 Gs, also 5 Wörter, die mit G beginnen, haben wir da zusammengetragen. Und 3 hatten wir schon. Gebet, Glaube, Gemeinschaft. Und jetzt sind wir bei dem 4. G-Wort, und das ist das Wort Gaben. Und ich habe einen Text mitgebracht aus der Apostelgeschichte, Kapitel 17. Paulus ist da auch auf Reisen in Athen und hat sich diese Stadt sehr eingehend mal angeschaut, was da so alles zu sehen gibt. Natürlich war er besonders daran interessiert, was haben eigentlich die Athener so für eine Vorstellung von Gott? Man kann ja, um das mal kurz vorneweg zu schicken, man kann ja, sag mal, grob gesagt 2 unterschiedliche Vorstellungen von Gott haben. Ja? Die eine Vorstellung ist, dass man sagt, also Gott, das ist einer, der guckt sehr genau, was hast du, und dann nimmt er dir das. Und nimmt dir das und das und das. Ja? So ein Gott, der immer nur nimmt. Oder man kann auch die Vorstellung haben, dass ein Gott ist, der gibt. Ja, der teilt aus, der teilt zu. Und das ist immer so ein bisschen die Frage, ja, die grundlegende Frage. Ich würde das eine sagen, das ist auch der Unterschied, grob gesagt halt zwischen dem, was Religion ausmacht, der immer sagt, ich muss irgendetwas Gott geben, weil er mir was nimmt, und dem, von dem Paulus hier spricht. Und das will ich uns mal dann erzählen, wo er sagt, okay, ich sehe, was ihr für einen Gott habt. Ich will euch mal sagen, was ich für einen Gott habe. Also, Apostelgeschichte 17, wir sind in Athen. Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass es euch mit der Religion sehr ernst ist. Ich bin durch eure Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angesehen. Dabei habe ich auch einen Altar entdeckt mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das mache ich euch bekannt. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin lebt. Als Herr über Himmel und Erde wohnt er nicht in Tempeln, die ihm die Menschen gebaut haben. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von den Menschen versorgt zu werden. Denn er selbst gibt ihnen das Leben und alles, was sie zum Leben brauchen. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er im Voraus bestimmt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Und er hat gewollt, dass die Menschen ihn suchen, damit sie ihn vielleicht ertasten und finden könnten, denn er ist ja jedem von uns ganz nahe. Durch ihn leben wir doch, regen wir uns, sind wir. Oder wie es einige eurer Dichter ausgedrückt haben, wir sind sogar von seiner Art. Wenn wir Menschen aber von Gottes Art sind, dann dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche den Bildern aus Gold, Silber und Stein, die von Menschen mit ihrer Erfindungskraft und Kunstfertigkeit geschaffen wurden. Nun, Gott ist bereit, mit Nachsicht über das hinwegzusehen, was ihr bisher aus reiner Unwissenheit getan habt. Jetzt aber fordert er alle Menschen überall auf, um umzudenken und einen neuen Anfang zu machen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit ein gerechtes Gericht halten will. Und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Ihn hat er vor aller Welt dadurch ausgewiesen, dass er ihn vom Tod auferweckt hat. Das ist ein bisschen lange Rede, zumindest hier für uns am Sonntagmorgen. Aber ich will das aufteilen so in 4, mal gucken, ich hoffe, dass wir 4 Abschnitte uns näher anschauen können. Der erste Punkt, den Paulus ganz klar macht den Athenern, ist, alles Gute kommt von Gott. Alles Gute kommt von Gott. Und das entfaltet er dann, ja, und sagt, Mensch, schaut mal, Gott hat diese Welt geschaffen. Der thront über allem und hat den Menschen geschaffen. Er hat den Menschen alles gegeben, was er zum Leben braucht. Es ist nicht andersrum, dass der Mensch jetzt überlegen muss, was kann ich Gott bauen an Tempeln, was kann ich Gott geben an Tieropfern, um ihn damit irgendwie zu befriedigen, zu sättigen. Alles verkehrt herum gedacht. Gott ist es, der Geber aller guten Gaben. Ich weiß nicht, was Paulus vor Augen hatte, welchen Text in der Bibel. Ich habe einen Text vor Augen, gleich in den ersten Seiten der Bibel, nämlich da, wo beschrieben ist im ersten Buch Mose, wie das denn so zugegangen ist mit der Erschaffung dieser Welt. Und ich denke, wenn man das mal sich genauer anschaut, dann versteht man, was Paulus hier gemeint hat, wenn er sagt, Gott ist der Geber aller guten Gaben. Es sind ja 6 Tage und ich gehe die mal ganz kurz durch. Ich denke, wir kennen das auch zum Großteil. Erster Tag, da hat Gott das Licht gemacht. Und es heißt dann, er hat Tag und Nacht geschaffen. Das kann man vielleicht sagen, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, wie kann das sein am ersten Tag, Tag und Nacht oder so. Macht das überhaupt Sinn oder so? Aber das fängt ja so an, dass da beschrieben ist im ersten Buch Mose, Kapitel 1, also die Erde, die war da, war mit Wasser bedeckt und alles war dunkel. Ja, man macht da Licht und dann heißt es Tag und Nacht. Wodurch kommt das denn zustande, dass wir Tag und Nacht haben? Habe ich dann überlegt und das hängt damit zusammen, dass die Erde sich um sich selbst kreist. Wie so ein Ball, den man so ins Rollen bringt. Und ich habe so gedacht, ist das nicht so, dass da beschrieben wird, wie Gott sozusagen mit seinem Finger mal kurz diese Erdkugel antippt und dann fängt sie an, sich in sich selbst zu drehen. Ja? Das ist der Gott, den wir vor Augen haben dürfen, der so viel Kraft und Macht hat, dass er nur mit so einem kleinen Finger antippen diese Erdkugel in Bewegung setzt, sodass sie sich dreht und wir heute Tag und Nacht haben. Ja, wenn das nämlich nicht wäre, dann hätten wir entweder hier nur Tag oder nur Nacht, je nachdem, wie wir gerade, auf welcher Seite der Erde wir wohnen würden. Aber weil die sich so doll dreht in sich selbst, haben wir Tag und Nacht. Das ist das Erste, ja? Dieser kleine Schubser, den Gott da gibt. Zweiter Tag heißt es, Himmel und Erde sind gemacht worden. Also da muss man jetzt auch wieder genau lesen. Ja, da heißt es eben, das Wasser war da. Und dann sagt er, okay, Wasser, das zieht sich zurück. Und dann kommt Erdboden zum Vorschein. Und mit dem Zurückziehen des Wassers entsteht dann auch diese Atmosphäre, die wir brauchen, diese Hülle um diese Erde, damit wir ja, leben, damit überhaupt Leben möglich wird. Und dann geht es richtig los. Ja, dann fängt er an, Erdboden ist da. Und dann ist der dritte Tag da und er lässt alles wachsen. Die ganze Pflanzenwelt. Also ich war nicht Elbsandsteingebirge, ich weiß nicht, wie da die Vegetation aussieht, die Pflanzenwelt aussieht. Ich war mit meiner Familie im Sommer auf der Blumeninsel Mainau am Bodensee gewesen. Und da kann man mal richtig sehen, was das heißt, ja, Pflanzenwelt. Ja, sonst habe ich nur meinen Garten vor Augen hier drüben. Da wächst auch was, ja. Aber wachsen lauter andere Sachen als auf der Blumeninsel Mainau. Aber auf der Mainau auf jeden Fall, ja, das ist Wahnsinn, ja. Was da wächst und wie da wächst. Und da kann man das mal richtig sehen, was Gott so vorhatte, so an diesem dritten Tag zu sagen, das alles soll bewachsen sein. Herrlich, ja. Blütenpracht. Also da geht man durch Wege und dann duftet das nach Rosen schwer. Herrlich einfach, ja. Und das ist dritter Tag. Muss man mal vor Augen haben. Ja, und dann heißt es am vierten Tag, Sonne, Mond und Sterne werden geschaffen. Jetzt kann man wieder irgendwie die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wieso jetzt am vierten Tag Sonne, Mond und Sterne? Und dann heißt es aber, er hat mit Hilfe dieser Sonne, Mond und Sterne, hat er die Jahreszeiten geschaffen. Ja, jetzt wird klar, was passiert. Ja, jetzt fängt die Erde an, nicht nur um sich selbst zu drehen, sondern sie dreht sich um die Sonne. Und im Zuge dessen gibt es die Jahreszeiten. Ist das nicht, also ich weiß nicht, wir sehnen uns doch alle nach diesen tollen Jahreszeiten. Ja, also ich weiß von einigen. Also die Jugend zum Beispiel, ja, die sind extra im Sommer also nach Osten gefahren, weil sie da dachten, da geht die Sonne auf, da ist besonders warm, oder? Andere fahren in den Süden, weil sie gehört haben, am Äquator ist es ein bisschen wärmer oder so. Auf jeden Fall scheint da so eine Sehnsucht zu sein. Ich kenne andere, war ich selber mit, ja, an Ostern auf Skifreizeit. Also Gott schafft diese Jahreszeiten. Und es ist doch erstaunlich, dass wir Jahreszeiten haben, ja, diesen Rhythmus von Wachsen und Vergehen und wieder neu wachsen. Ich freue mich schon auf Herbst, wenn die Blätter von den Bäumen fallen, ums Pfarrhaus herum. Und ich kann mir dann jedes Blatt ganz genau anschauen, wie es da so wunderbar geschaffen ist. Also all dieser Reichtum, ja, den Gott hineinlegt in diese Welt. Es ist vierter Tag gewesen, fünfter Tag. Wassertiere und Vögel. Eines meiner Höhepunkte im Urlaub war, dass wir einen Besuch gemacht haben als Familie in Stuttgart in dem dortigen Zoo, Wilhelma genannt. Und also meine Frau war erst so ein bisschen, sagte, wir bleiben draußen, war schönes Wetter gewesen, wir gucken uns nur so die Gehege an. Die Kinder wollten unbedingt auch mal zu den Aquarien gehen. Und ich habe das nicht bereut, also weil die Aquarien, also es gab ganz riesige, aber auch ein bisschen kleinere, so wie vielleicht manch einer von uns zu Hause hat. Aber was da drin alles rumgeschwommen ist, das glaubt man nicht, ja. Also fünfter Tag Wassertiere. Also ich habe Tiere gesehen, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Obwohl ich sagen muss, das habe ich ja schon mal gesagt, ich bin ein großer Fan von Lexika. Aber also Tiere und die Namen, wie die hatten. Das war auch, meine Kinder haben oft genug davor gestanden und haben sich kaputt gelacht, ja, weil die, da gab es welche mit Buckel oben oder mit Augen an Stielen und mit Zacken hier und Zacken da und also merkwürdigste Tiere, ja. Und wenn man sich das mal vorstellt, ja, diesen Wahnsinns-Schöpferreichtum, alles Gott geschaffen und in Bewegung gesetzt. Das ist erstaunlich, ja. Fünfter Tag. Und dann kommt noch der sechste Tag und dann kommt das mit den Landtieren und den Menschen. Ja, und das ist sein Schlusstag, dass er die noch schafft und uns dann so noch als die Krönung schafft. Jetzt habe ich die Woche habe ich gelesen, für, weiß nicht, wer es auch gelesen hat, in der Zeitung stand die Woche, Forscher sind im Moment dabei, die genetische Struktur des Menschen mit der des Schimpansen zu vergleichen. Jetzt haben die also ganz erstaunlich festgestellt, 97,7% der genetischen Struktur ist identisch, ja, von Schimpansen und Menschen. Und ich muss sagen, ich bin so froh für diese 2,3%. Ja. Also, die machen doch erstaunlich viel aus. Ja. Und das, also, da muss ich sagen, kann ich Adam gut verstehen, wenn Gott ihm gesagt hat, such doch mal unter den Landtieren, ob du da nicht eine Frau findest fürs Leben. Und macht das auch mit, der gute Adam, aber sagt, nee, also das ist es nicht irgendwie. Ja. Also da fehlen noch 2,3% und dann sind sie da. Und also, wenn ich das mal so durchbuchstabiere, diese sechs Tage der Schöpfung, ja, dann sage ich einfach, wow, was haben wir für einen Gott, ja? Was haben wir für einen Gott, der so Erstaunliches in die Welt setzt, ja, so Erstaunliches schafft, dass der Erfinder des Paradieses, ja, das ist unser Gott, der Erfinder des Paradieses, Erfinder des Menschen. Und das, ja, ist das Erstaunliche. Man kann fragen, warum macht Gott das alles? Ja, der hätte ja auch so ein bisschen so eine Schmalspurwelt erschaffen können, ja, also sagen sollen, so, was weiß ich, 20 Sorten Tiere, 20 Sorten Pflanzen, das reicht, ja. Für den Biounterricht, ja, da muss man nicht ganz so viel lernen oder so. Hat er aber nicht, ja. Warum so viel? Weißt, also, mir ist so in dieser Woche ist eine andere Zahl noch begegnet, möchte ich mit glänzen. Nämlich ist mir aufgefallen, wie viele Wurstsorten es in Deutschland gibt, ja. Ich meine, also Gott hat ja nicht nur den Menschen geschaffen, sondern hat er den Menschen so geschaffen, dass er es Gott gleich tun kann. Und der Mensch ist ja auch erfinderisch, ja, und voller Erfindungsreichtum. Und jetzt, dann ist dann vielleicht auch nicht mehr so überraschend, wenn man mal die Zahl hört, wie viele Wurstsorten es laut Fleischerinnung in Deutschland gibt. Also es ist ja nur Deutschland. Ja, ich denke mal, weiß nicht, Franzosen oder so haben vielleicht noch ein paar mehr. 1500 Wurstsorten. Ja, und die werden dann, ich konnte mich fast drin vertiefen, so werden in drei Hauptklassen eingeteilt. Brühwürste, Kochwürste und Rohwürste. Ja, 1500 verschiedene Wurstsorten. Das finde ich gigantisch, ja. Und ich musste so dran denken, früher immer so als kleiner Pimpf mit meiner Mutter in die Metzgerei gegangen und da hat sich so ein bestimmtes Ritual abgespielt. Ich denke, das Ritual gibt es auch heute noch. Da stehst du da als kleiner Mensch vor dieser riesigen Wursttheke und dann sagt doch die nette Frau hinter der Wursttheke, sagt, willst du auch ein Stück Wurst haben? Ja, du musst dich mal so ein bisschen strecken, man selber ist ja erheblich kleiner als diese Wursttheke. Und weiß bis heute nicht, warum das so ist, dass die Wursttheken da so hoch sein müssen. Und dann bekommt man sein Stück Wurst gereicht, ja. Und jetzt die große Frage, warum macht die Wurstverkäuferin das? Ja, warum macht die das? Und mir ist aufgegangen, ja, warum die das macht, ja. Also wenn ich an meine Wurstverkäuferin von damals denke, also da konnte man, wenn man die angeguckt hat, sehen, die liebt Wurst, ja. Die liebt Wurst. Das ist das eine. Und dann ist mir aufgefallen, die Wurst gab es immer nur für mich. Ja? Die gab es nicht für meine Mutter. Weiß nicht warum, aber. Und nein, ich weiß warum, ja. Weil, also die liebte nicht nur die Wurst, sondern die liebte eben auch Kinder. Ja? Und ich glaube, genau das ist auch der Schlüssel dafür zu fragen, warum hat Gott sich so viel Mühe gemacht? Also er hat nicht nur 1500 Wurstsorten, ja. Hunderttausende von Pflanzen und Tierarten, immer noch, werden heute immer noch neue Arten entdeckt. Das kennen noch gar nicht alle. Also wer noch möchte, kann noch mit auf die Suche machen. Hab das mit meinen Kindern gemacht, dass wir so in die Wiesen gegangen sind, geguckt haben, was da alles so krabbelt und kreucht und fleucht. Also Gott liebt, was er macht. Gott liebt, was er macht. Und Gott liebt auch uns. Und ich denke, es ist Absicht gewesen, dass er erstmal all das gemacht hat und dann den Menschen, der das alles betrachten kann, und genießen kann und staunen kann, erhalten, da war doch noch was, oder? Das ist mein zweiter Punkt. Wenn ich da so vor der Wursttheke gestanden bin und dann habe ich meine Wurst bekommen und natürlich gleich gegessen, war immer so ein Stück Fleischwurst, das ist auch so ein Stück Ritual. Es gab nicht irgendein anderes Stück, war immer Fleischwurst. Und dann, was fehlt da noch bei dem Ritual? Da hat die Mama gesagt, na, was sagst du? Na, was sagst du? Ja? Und dann kam das dann, halb kauend, halb schluckend, danke. Ja, und das ist der zweite Punkt, auf den ich sprechen komme. Wir sollen für alles danken, für all das, was Gott ins Leben gerufen hat, was er geschaffen hat, danken, danken, danken. Da ist mir was aufgefallen, was Gott macht Tag für Tag. Nach dem ersten Arbeitstag, nach dem zweiten, nach dem dritten, nach dem vierten und so weiter. Was macht Gott da? Am Ende eines jeden Tages.
Und sieh, es war alles gut.
Ja, und er sah alles an. Kommt zunächst noch, er sah sich alles an. Und er nahm sich die Zeit. Und ich glaube, das ist so wichtig, ja, dass selbst Gott hat sich am Ende eines jeden Tages die Zeit genommen, sich nochmal alles anzuschauen, was er denn da so ins Leben gerufen hat. Hat sich alles nochmal angeschaut. Also so wie mit meinen Kindern auch, wir haben dann, wenn wir da auf die Wiesen waren, haben wir dann viele Grashüpfer gefangen. Ja, die Mädchen waren begeisterte Fänger von Grashüpfern. Und das Schöne ist einfach, die kann man dann mal richtig so aus der Nähe betrachten. Ja, und so stelle ich mir das vor, dass Gott sich nochmal alles genau angeguckt hat. Ja, dann kannst du mal da ein Bein abmachen und dort. Und nein, haben wir nicht gemacht. Ist höchstens mal passiert. Zwischen den Händen irgendwie. Aber nein, was man alle Details mal anschauen kann und schauen kann, boah, der große Augen und die Beine, wie grazil die sind und dass da Widerhaken dran sind. Und dann, es gab mal eine Zeit, so im 18. Jahrhundert, da gab es die sogenannte Physikotheologie. Und da hat man nämlich angefangen, so in der Natur hineinzuschauen und mal ins Details zu schauen, ja. Und da hat man gestaunt, ja, also die Details, mit denen auch alles erschaffen ist. Man kann in den Mikrokosmos schauen und staunen, ja, über die Genetik. Man kann in den Makrokosmos schauen, staunen darüber, dass das Weltall soll ja immer noch wachsen, ja. Es wird immer noch mehr. Ist doch spannend, ja. Und staunen darüber. Und also so stelle ich mir das vor, dass Gott ins Detail gegangen ist, nochmal alles sich angeschaut hat. Und dann sagt er eben das, und alles war sehr gut. Ja, und wirklich, und das ist so das, wo ich denke, das gilt es nachzumachen. Aber die Frage ist natürlich, nehme ich mir die Zeit? Nehme ich mir die Zeit, die Dinge ganz genau anzuschauen? Draußen, in der Natur. Ja, ich hoffe, dass wir den Sommer so verbracht haben, dass wir mal Zeit hatten, Dinge genau anzuschauen. Aber es geht nicht nur, also die Schöpfung ist ja da beendet. Das ist sicherlich die Krönung der Schöpfung dann. Die Schöpfung ist ja damit beendet, dass Adam endlich seine Frau bekommt. Und das meine ich auch so, ja, das ist auch etwas. Warum nicht mal die Frau ganz unter die Lupe nehmen und mal staunen darüber, oder den Mann,
mal anschauen. Boah, wie hat Gott den oder die gemacht? Auch das gehört da mit hinein. Ja? Das ist auch eine Gabe, Riesengabe Gottes. An uns Männer sind die Frauen. Und die Riesengabe an die Frauen, das sind die Männer. Das ist was Fantastisches. Ja? Hätte Gott auch anders machen können. Irgendwie, dass man sich selbst reproduziert oder wie auch immer. Hat er aber nicht. Ja, und sich dann die Zeit zu nehmen und auch selber hineinzuschauen in den Spiegel. Keine Zeit mehr. Ich habe ein Bild mitgebracht von einem, ich will es wenigstens verzeihen, weil es so lustig ist. Weiß nicht, ob jemand den erkennt. Das ist ein Selbstporträt. Selbstporträt eines Mannes, der auch sehr genau in die Natur geschaut hat, gestaunt hat über Gott und total dankbar dafür sein konnte. Ich lese mal vor, was er geschrieben hat. Ich danke Gott und freue mich, wie das Kind zur Weihnachtsgabe, dass ich bin und dass ich dich schön menschlich Antlitz habe. Ja? Also, weiß jemand? Matthias Claudius, ja, Matthias Claudius. Sein Lied hat einen schönen Titel, täglich zu singen. Und gäbe es noch vieles zu sagen, also es hat insgesamt 9 Strophen, passen alle ganz prima zu unserem Thema. Also wer es mal haben möchte, kann gerne es sich von mir ausleihen, geschenkt haben. Also das ist Matthias Claudius, der hat sich sehr damit beschäftigt und hat vieles von dem, was er gespürt hat von Gott, in Dank zum Ausdruck gebracht, sehr oft in lustige Sachen. Eine lustige Sache, weil es heute doch ein bisschen, es soll ja auch fröhlich zugehen, über Adam hat er gesagt, du armer Vater Adam, du, dein erster Schlaf war deine letzte Ruhe. Ist auch von Matthias Claudius. Er war glücklich verheiratet. Sehr glücklich. Kann man nachlesen. Aber bei dem Thema will ich noch bleiben, weil Paulus, das ist mein Schlusspunkt dann, Paulus sagt, er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er im Voraus bestimmt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Das wollen wir festhalten. Also Gott ist der Geber aller guten Gaben. Und wir sollen für alles danken. Aber, kleines Aber, nicht alles, was gut ist, ist auch für mich bestimmt. Nicht alles, was gut ist, ist für mich bestimmt. Das heißt hier, jedes Volk hat im Voraus von Gott bestimmt bekommen, wie lange es bestehen soll und in welchen Grenzen es bestehen soll. Und das gehört dazu. Wenn Gott gibt, wenn Gott die Welt erschafft, dann setzt er Grenzen. Und die sind lebensnotwendig, diese Grenzen. Es wäre dumm und töricht, wenn wir diese Grenzen überschreiten. Ich denke mal an ganz einfache Sachen, ja? Dass wir bestimmte Dinge sind für den Menschen genießbar und andere Dinge sind für uns Menschen ungenießbar. Ich kann nicht alles essen, was ein Schimpanse isst. Und wenn man es unter den Tieren vergleicht, ja, da kann man das auch nicht austauschen. Ich kann meinem Goldhamster kein Fischfutter geben und den Fischen kann ich keine... Was kann ich denen nicht geben? Egal. Also, ich denke, es verstehen alle. Es gibt da Grenzen und Ordnung. Und wenn wir an die vorbeigehen, dann schaden wir uns selbst. Und die Frage ist natürlich, wenn wir das so gesagt bekommen, dass Gott auch Grenzen setzt, das sehen wir auch im ersten Buch Mose schon, dass Gott sagen kann zu Adam und Eva, schaut mal, das ist der Garten, den habe ich für euch geschaffen. Und da dürft ihr von allem essen. Alles für euch. Das ist unser Gott. Alles für euch. Wow. Wenn wir gesagt haben, großartig, klasse. Und dann ist dieses eine Aber, ist, ich ziehe euch eine Grenze. Und die Grenze ist gezogen um diesen einen Baum. An diesem Baum will ich erkennen, wie ihr drauf seid, würden die Jungen sagen. Ja? Wie ihr es, was in eurem Herzen euch bewegt. Seid ihr gut oder seid ihr böse? Also von diesem Baum, keine Ahnung, was an diesem Baum so Besonderes war, von diesem Baum esst ihr mal nichts. Alles andere ist da. Das war die Grenze, die Gott gesetzt hat. Von Anfang an. Ich meine, so gibt es diese verbotene Frucht. Und also nicht alles ist gut, aber es ist nicht unbedingt alles für mich bestimmt. Das gilt es mit zu bedenken. Und zu erkennen, auch Gott hat nicht nur einen Plan für Völker, den hat er auch, heißt es hier, sondern Gott hat auch einen Plan für uns als Gemeinde, bin ich überzeugt.
Und Gott hat auch einen Plan ganz persönlich für mein Leben. Und es ist die große Frage, ob ich diesen Plan ignoriere, mich dagegen auflehne oder ob ich diesen Plan suche, erkennen will und mich auf diesen Plan Gottes einlasse. Ich meine, dass da, wo wir bereit sind, die Grenzen, die uns Gott steckt, dass wir dann das erleben, wie sich Leben entfalten kann. Da, wo wir diese Grenzen überschreiten, wir auch unser Leben zerstören. Das ist die große Frage, in der sich auch unser Land im Moment befindet, ob wir bereit sind, auch die unser Land führen, bereit sind zu fragen, Herr, was soll ich tun? Was ist dein Plan mit uns? Das ist die Frage, die wir auch im Persönlichen stellen wollen, wo es darum gilt, sich an Gottes Grenzen zu orientieren. Mehr darüber in den nächsten Sonntagen. An dieser Stelle will ich schließen.